Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Antonius Schillers Lied von der Glocke.
Wurdest du damit zu Schulzeiten schon konfrontiert? Denn es gehörte ja über lange Zeit zum Lehrplan.
Zu meiner Schulzeit kam Schillers Lied von der Glocke nicht mehr im Lehrplan vor. Das hat damit zu tun, dass die große Kontroverse zwischen Hans Magnus Enzensberger und Marcel Reich-Ranicki zu der Zeit schon passiert ist. Schillers Lied von der Glocke wurde sowohl aus vielen Anthologien als auch schließlich aus den Lehrplänen verbannt, weil ihm der Ruf von Kleinbürgerlichkeit und gesellschaftlicher Problematik anhaftete. Ich bin tatsächlich, je länger ich mich jetzt mit diesem Werk beschäftige, immer faszinierter von der Struktur dieses Gedichtes, die so dramaturgisch gut aufgebaut ist, dass sie zur Vertonung einlädt. Also der gleichzeitige Prozess aus Glockenguss und den dazwischen eingeflochtenen Stationen menschlichen Lebens ist ein Kunstgriff Schillers gewesen, dem etliche Komponisten gefolgt sind.
Er hat ja auch über sehr lange Zeit daran gearbeitet und verfeinert.
Schiller hat ein Kompendium zum Glockenguss herangezogen, sich sehr intensiv mit den technischen Details beschäftigt. Das merkt man diesem Werk auch an. Und er vermag es auf sehr geschickte Art und Weise, die technischen Schritte dieses Glockengusses auf eine höhere, auf eine Sinnebene zu bringen.
Nun ist es ja Max Bruch. War ein großer Fan von Schiller, also seine Werke sehr geschätzt. Ist bekannt, was der Anlass war, sich jetzt genau dem Lied von der Glocke zu widmen, was ja einen balladenhaften Charakter auch hat, eine sehr musikalische Sprache.
Bruch hat sich zeitlebens für Schiller interessiert. Es gibt dieses Zitat von ihm, meine Verehrung für Schiller ist eine unbegrenzte. Das ordnet sich ein in eine allgemeine Schillerverehrung der Zeit, die im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts einsetzt und Mitte des 19. Jahrhunderts auf einem Höhepunkt angekommen ist mit dem Schillerjahr 1859. Und Bruch ist in seinem ganzen Denken und Weltbild der Mitte des 19. Jahrhunderts verhaftet und bleibt dort in gewisser Weise auch stehen. Von daher ist zu verstehen, dass er sich für den deutschen Nationaldichter, wie er damals bezeichnet wurde, Friedrich Schiller, interessiert hat und letztendlich ja auch dieses Werk gegen den Willen seines Verlegers durchgesetzt hat. Also sein Verleger war nicht bereit, Geld zu investieren für das Oratorium, für die Drucklegung. Das sagt schon vieles aus über Bruchs Begeisterung für den Stoff und auch über seine Hartnäckigkeit, das 1886 durchzusetzen.
Er selber hat ja auch gesagt, das sei sein bestes Werk.
Das hat er gesagt und er hat gesagt, dass seine Glockenvertonung über Jahrzehnte hinweg die Ansicht dieses Werkes prägen wird. Eine Prophezeiung, die so eigentlich gar nicht eingetreten ist. Gleichwohl das Oratorium, das Lied von der Glocke zu seiner Zeit und in den Folgejahren recht erfolgreich gewesen ist. Aber eben nicht so lange, wie Bruch sich das erwünscht hat.
Kann man hier von einer sehr überschwänglichen, romantischen Tonsprache sprechen? Also auch aus dieser Begeisterung heraus.
Max Bruch komponiert das Werk 1886 in einer großen sinfonischen Besetzung, eine volle Bläserbesetzung, die auch pastos eingesetzt wird. Das schafft ein Gefühl von Pathetik, ja, von Pathos. Genauso wie der großflächige Einsatz des Chores, der bis in höchste Lagen, bis ins Forte, das Fortissimo hinaufgetrieben wird, mit auch mehrfach verwendetem Solo-Quartett. Also alle vier Solisten singen gleichzeitig mit Orgel zusammen, die voll aufregistriert wird. Also es werden gewaltige Massen bewegt. So, das ist das eine. Zu einer Zeit, wo sozusagen auch die Masse als gesellschaftlicher Begriff an Bedeutung gewinnt. Zweitens gibt es bei Bruch immer wieder diese ganz intimen Momente. Und Bruch schafft es, gerade in den bestimmten Stationen des menschlichen Lebens, also wenn das Kind geboren wird oder wenn ein Verlust in der Familie zu beklagen ist, sind ja alles Themen des Schillergedichtes, schafft es durch ganz intime Vertonungen eine starke emotionale Bindung des Publikums an das Werk zu ermöglichen.
Das sind ja immer Stationen im Leben einer Familie, die dann in Beziehung gesetzt werden zu dem Lebensalltag in einer Stadt. Und dann auch, Schiller ruft ja nochmal die Stimmung von der Französischen Revolution ab. Also das Idyll, was da scheinbar ganz friedlich vor sich hin plätschert, wird auch sehr brutal drangsaliert. Da kommen ja mehrere Geschichten zusammen, was so menschliche Entwicklung angeht. Politische Entwicklung ist eingebunden in den Bau einer Glocke bis zum endgültigen Klang. Also hat man da auch ganz viele Kontraste zwischen Dramatik und intimen Begegnungen. Das hat ja schon fast den Charakter eines Stationendramas.
Ja, in jedem Fall. Und es hat eben aber auch ein Telos, ein Ziel, auf das alles hinsteuert. Bruch vertont sein Werk unter Zuhilfenahme des Erinnerungsmotivs. Also sowohl der Prozess des Glockengusses hat ein Motiv, wie auch bestimmte Regungen des menschlichen Lebens. Und das sorgt dafür, dass man das Werk als aus einem Guss, wenn ich jetzt mal in diesem sprachlichen Bild bleiben darf, wahrnimmt. Wenn jetzt die Französische Revolution und die städtische deutsche Gesellschaft nochmal angesprochen ist, Schiller stellt im Grunde genommen ein Vorbild einem realen Bild gegenüber. Also das Vorbild ist für ihn die einige bürgerliche Stadtgesellschaft. Das sind nicht alle Einwohner der damaligen deutschen Fürstentümer, sondern es ist eine ganz bestimmte Schicht. Und diese Einigkeit soll hergestellt werden durch Leistung. Arbeit ist des Bürgers Zierde, heißt es da. Und aber nicht durch Umwälzung, also nicht durch Revolution. Also er distanziert sich sehr klar von der Französischen Revolution. Das Gedicht ist 1799 geschrieben, also wenige Jahre nach der Französischen Revolution. Und Schiller schreibt in dem Text, doch wehe, wenn der Mensch es selbst in die Hand nimmt, ist frei übersetzt. Da werden Weiber zu Hyänen, heißt es im Text. Also die Entfesselung menschlicher Gewalt, die verurteilt Schiller klar, will aber trotzdem dahin kommen, dass die Bürger in bürgerlicher Freiheit leben. Das ist ein interessanter Gedanke der Zeit, der sozusagen in einem Ausmittlungsprozess zwischen Bürger und Staat ein harmonisches Ziel sucht. Und interessanterweise, dieses harmonische Ziel, was Schiller postuliert, trifft sich auch mit dieser tonalen und harmonischen Vertonung von Max Bruch. Also da gibt es keine schrägen Töne bei Max Bruch, sondern das ist tatsächlich melodisch noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gedacht und harmonisch vielleicht noch gerade kurz vor Wagner. Aber er geht nicht in den hässlichen Ton, sondern Bruch verbleibt im Wohlklang. Und das trifft sich mit dem Harmonieideal Schillers.
Das Lied von der Glocke wird ja wenig aufgeführt, gilt also immer noch so ein bisschen als Ausgrabung. Hat das damit zu tun, dass so inhaltlich das manchmal ein bisschen Unbehagen bereitet, dass es vielleicht musikalisch auch oft so pathetisch anmutet oder so leidenschaftlich pathetisch, dass sich manche damit schwer tun?
Zum zweiten Punkt vielleicht zuerst, wenn man den Pathos nicht mitnimmt in dieser Musik, dann machen wir diese Musik auch gar nicht erst aufführen. Also die Musik von Max Bruch muss in allen Registern ausgefahren werden, die Ritardandi, also die Verlangsamungen müssen genommen werden, sonst ist die Musik zu nüchtern. Diese Musik ist nicht nüchtern, diese Musik ist in gewisser Weise biedermeierlich, also sozusagen dem Wohlbefinden einer bürgerlichen Gesellschaft verbunden. So. Das kann man ja aus historisch-kritischer Perspektive auch so sehen und wenn man das weiß, dann musiziere ich das auch gerne so. Erstens. Zweitens, der Schillertext hat problematische Avancen. Da ist der Vaterlandsbegriff, also aus heutiger Perspektive problematische Avancen, da ist der Vaterlandsbegriff, der zu Schillers Zeit sicherlich ein ganz anderer gewesen ist als heute. Also wenn Schiller zwischen Stuttgart und Mannheim pendelt, dann ist er schon nicht mehr Vaterland. Es ist nicht der Begriff gemeint, der dann später in völkischem Zusammenhang verbrämt worden ist. Das muss man auch erstmal auseinanderdröseln. Zweitens ist da das Genderbild der Frau durch Schiller ist aus heutiger Sicht nicht mehr lese- und schreibfähig. Aber die Universitätsmusik hat lange damit gerungen, den Text zu verändern und hat sich schließlich dafür entschieden, den Text so zu belassen, wie er ist, weil kleinere, eventuell kosmetische Veränderungen am Text dazu geführt hätten, dass wir dann das Resultat als das vertretbare Resultat präsentiert hätten, als das Resultat, mit dem wir uns identifizieren können. Und das ist nicht der Zugang, den wir wählen wollen, sondern wir werden das Text im Original aufführen. Wir haben uns viel in den Proben damit beschäftigt, dass das ein Zeit Dokument ist, sowohl der Schillertext als auch der Bruchtext, das liegen ja fast 100 Jahre dazwischen, 1799 der Schillertext, 1886 die Bruchvertonung. Und ich bin stolz und froh, dass wir mit dieser kritischen Distanz in der Lage sind, solche Werke aufzuführen. Ich glaube, es wird eine großartige Aufführung.